Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. So habe ich es gern.
Morgen.
Guten Morgen. Und damit rufe ich auch sofort den Tagesordnungspunkt 25 auf. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Rentenanpassung 2022 und zur Verbesserung von Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat das Wort der Bundesminister Hubertus Heil.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, gerade in Zeiten von Krise und Krieg ist es wichtig, dass die Menschen in Deutschland spüren und erleben, dass sie sich auf ihren Staat verlassen können. Und das gilt ganz besonders auch für das System der Alterssicherung. Und deshalb ist dieses erste Rentenpaket wichtig, weil in dreierlei Hinsicht ein Signal der Stabilität und Verlässlichkeit davon ausgeht. Was machen wir im Einzelnen? Erstens, in diesem Rentenpaket setzen wir eine kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli um. Es ist die kräftigste Rentenerhöhung seit vielen Jahrzehnten. Die Renten steigen zum 1. Juli in Deutschland im Westen um 5,3% und im Osten auf 6,1%. Meine Damen und Herren, das ist gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal. Es folgt der Lohn- und Gehaltsentwicklung und ist auch ein Zeichen der Stabilität des Arbeitsmarktes. Es ist wichtig, dass die Renten kräftig in diesem Jahr steigen. Zweitens, wir sorgen aber auch für Stabilität im System. Das Prinzip der Rentengarantie und des Nachholfaktors sorgt im Prinzip dafür, dass wir in Krisenzeiten dafür sorgen, dass Renten eben nicht gekürzt werden müssen und in guten Zeiten wir einen fairen Interessenausgleich zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beitragszahlern organisieren. Und drittens, was mir besonders am Herzen liegt und was endlich erreicht werden kann, ist, wir sorgen für deutliche Verbesserungen für erwerbsgeminderte Bürgerinnen und Bürger. Es geht um Menschen, die nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten können, weil sie beispielsweise an einem Krebs leiden oder an einer schweren Nervenerkrankung erkrankt sind oder weil sie schwere Behinderungen haben. Diese Menschen zu unterstützen, meine Damen und Herren, ist eine Frage der Verantwortung und der Gerechtigkeit. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir das endlich in dieser Koalition hinbekommen. Mit der Vorgängerkoalition war das leider noch nicht möglich. Lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten ausführen, aber vorweg eins sagen. Mir ist aufgefallen, als wir den Gesetzentwurf veröffentlicht haben, gab es Agenturmeldungen. Und Agenturmeldungen müssen immer bebildert werden. Und Agenturen suchen dann in Deutschland immer Stockfotos aus, so heißt das, um Themen zu bebildern. Mir ist aufgefallen, dass wenn über Rente und Rentnerinnen und Rentner berichtet wird, diese Stockfotos dann oft Rentnerinnen und Rentner zeigen, die entweder auf einer Parkbank sitzen und braun gebrannt sind oder Rentnerinnen und Rentner beim Golfen zeigen. Ich will dazu mal ganz grundsätzlich was sagen. Die meisten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland leben nicht in Saus und Braus. Und ich sage sehr deutlich, ich kenne viel, viel mehr Rentnerinnen und Rentner, die Minigolf spielen, als welche, die sich Golf leisten können. Und ich will auch sagen, dass wenn Rentnerinnen und Rentner nach einem Leben voller Arbeit mal auf der Parkbank sitzen, sie meistens viele Jahrzehnte vorher an der Werkbank oder an der Supermarktkasse gearbeitet haben. Auch das darf man nicht vergessen. Deshalb zum Ersten. Die Rentenerhöhung, die jetzt zum 1. Juli kommt, die ist kein Gnadengeschenk des Staates. Sie ist Ergebnis von Lebensleistungen und der Tatsache, dass in Deutschland die Rentenerhöhung der Lohn- und Gehaltsentwicklung und dem Arbeitsmarkt folgen. Und weil wir es geschafft haben, in der Corona-Pandemie den deutschen Arbeitsmarkt trotz allem mit Kurzarbeit und Ähnlichem stabil zu halten, und weil es letztes Jahr ordentliche Lohnabschlüsse gab, ist diese Rentenerhöhung von 5,1% im Westen und 5,3% im Westen und 6,1% im Osten möglich. Das will ich sagen, das ist nicht ein Geschenk, das ist verdient, meine Damen und Herren. Und zweitens zum Thema Nachholfaktor und Rentengarantie. Auch das muss man erklären, das sind technische Begriffe. Im Kern geht es darum, dass wir im Jahre 2020 am Beginn der Pandemie einen wirtschaftlichen Einbruch erlebt haben, auch einen Einbruch bei den Löhnen, der dazu geführt hätte, dass statistisch ein Jahr später, 2021, die Renten hätten gekürzt werden müssen. Aus guten Gründen machen wir das in Deutschland nicht, und das Ganze nennt sich Rentengarantie. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass in Zeiten, in denen es besser läuft, wir dann eben einen fairen Interessenausgleich zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beitragszahlern leisten. Auch das stabilisiert das System, und ich glaube, es ist eine Frage der Verlässlichkeit. Und drittens zu den Erwerbsgeminderten, meine Damen und Herren. Wir haben es in den letzten Jahren seit 2014 geschafft, bei den Erwerbsminderungsrenten zu Verbesserungen zu kommen. Schritt für Schritt unter meiner Amtsvorgängerin Andrea Nahles, auch in meiner letzten Legislaturperiode als Bundesarbeitsminister in der Großen Koalition, allerdings nur für zukünftige Fälle. Und die meisten Schreiben als Abgeordnete haben wir immer bekommen von Erwerbsgeminderten, die schon im Bestand sind, die arbeiten wollten, aber die erkrankt sind, die im Arbeitsleben zum Teil verunfallt sind, die einfach wollten, aber nicht mehr konnten. Und ich bin froh, dass wir jetzt für 3 Millionen Erwerbsgeminderte in Deutschland zu deutlichen Verbesserungen kommen, meine Damen und Herren. Das zeigt auch die Leistungsfähigkeit der Solidarität der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 3 Schritte sind wichtig. Und ich weiß, was nachher in der Debatte passieren wird. Es wird welche geben, die sagen, es ist alles schön und gut, aber wir haben im Moment massive Preissteigerungen. Und richtig, wir verkennen überhaupt nicht, welche Sorgen sich viele Bürgerinnen und Bürger, auch Rentnerinnen und Rentner in Deutschland machen. Und dann wird es einige aus der Opposition geben, die wiederum wie gestern behaupten, im Entlastungspaket, in den 30 Milliarden, die die Koalition auf den Weg gebracht hat, sei nichts drin für Rentnerinnen und Rentner. Da sage ich sehr deutlich, das ist falsch. Und ich finde, Sie sollten redlich sein. Weil der Kollege Straubinger Sie es besser wissen. Ich will es Ihnen mal ganz deutlich sagen. Erstens profitieren natürlich auch Rentnerinnen und Rentner von den allgemeinen Entlastungen wie der Abschaffung der EEG-Umlage. Zweitens profitieren Rentnerinnen und Rentner natürlich auch davon, dass wir Kraftstoffpreise senken und mit dem 9-Euro-Ticket ermöglichen, dass Mobilität bezahlbar bleibt. Drittens wird auch der Grundfreibetrag erhöht. Auch das ist etwas, von dem Rentnerinnen und Rentner profitieren können. Und natürlich ist es auch so, dass in dem Grundsicherungssystem mit dem 200-Euro-Zuschlag auch Menschen der Grundsicherung im Alter profitieren. Genauso übrigens, meine Damen und Herren, wie von der Tatsache, dass wir mit dem Heizkostenzuschuss fürs Wohngeld zu 50% übrigens Rentnerinnen und Rentner erreichen. Also Sie können gerne mit mir darüber streiten, ob es genug ist. Aber dass nichts für Rentnerinnen und Rentner in diesen Paketen ist, stimmt nicht, und Sie sollten das auch so tun. Nein, meine Damen und Herren, mit diesem Rentenpaket 1 sorgen wir für Stabilität und Verlässlichkeit. Und mit den Entlastungspaketen machen wir in schwierigen Zeiten das Leben für viele Menschen ein Stück einfacher. Ich will an dieser Stelle aber auch sagen, nicht nur für Rentnerinnen und Rentner, falls und wenn die Preissteigerungen ganz lange dauern werden, dann werden wir auch weitere Maßnahmen ergreifen, auch für Rentnerinnen und Rentner. Dann geht es aber nicht um einmalige Maßnahmen, da muss es um strukturelle Entlastung gehen, gerade für mittlere und untere Einkommen. Das Ganze ist notwendig, und ich sage das deshalb, weil wir unsere Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten müssen. Und deshalb ist die Ansage dieser Koalition ganz, ganz klar. Wir werden dafür sorgen, dass unser Sozialstaat funktioniert. Und wir werden nicht zulassen, dass äußere Sicherheit gegen sozialen Frieden im Inland ausgespielt wird. So richtig es ist, dass wir die Bundeswehr besser ausrüsten, es wird nicht zulasten der sozialen Sicherheit in Deutschland geben. Das ist die klare Ansage dieser Koalition. Herzlichen Dank.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Max Straubinger.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten ja heute die Einreichung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Rentenanpassung und zur Verbesserung der EU-Renten, also der Erwerbsunfähigkeitsrenten. Und ich möchte beginnen mit einem zeitlosen Satz, der letztendlich zum Ausdruck bringt, nämlich die Verantwortung der Union für die Rentenpolitik, nämlich Aber eins ist sicher, die Rente, wie es Norbert Blüm mal plakatiert hat, verehrte Damen und Herren. Und da hat er recht gehabt, da hat er recht gehabt. Und die Union, die hat sich immer an diesen Satz orientiert. Und wenn der Bundesminister es dargelegt hat, dass hier die Renten zum 1. Juli steigen werden um 5,35% im West und um 6,12% im Osten, so ist dies mit ein Ausdruck, nämlich der Vergangenheit und dementsprechend der vergangenen Bundesregierung, die dafür die Grundlagen gelegt hat, nämlich unter Angela Merkel und der Führung der Union. Also das muss man hier deutlich sagen, dass Sie als Bundesminister hier dies natürlich auch mit zu verantworten haben, Herr Kollege Heil. Herr Bundesminister Heil ist völlig mit klar, da stehen wir auch mit dazu. Aber wenn wir heute darstellen können, dass es kräftige Rentensteigerungen gibt, so muss man schon darauf verweisen, dass es letztes Jahr keine Rentensteigerung gab, aus bekannten Gründen, auch des wirtschaftlichen Einbruchs, der mit zu verzeichnen war, und dass dies auch mit nachgeholt wird jetzt, auch in dieser Kräftigkeit. Aber das bedeutet ganz besonders, Herr Bundesminister, und Sie haben da jetzt ausführlich noch über das Entlastungspaket ob der Energiepreisentwicklung hier darauf hingewiesen, dass auch die Rentnerinnen und Rentner daran teilhaben sollten hier mit in Deutschland. Und da geht es eben um die 300 Euro für die Energiepreissteigerungen. Und dies halten Sie den Rentnerinnen und Rentnern vor. Und so geht es nicht. Und wir als Union, wir werden darauf drängen, auch in den Beratungen, dass hier weiterhin auch die Rentnerinnen und Rentner genauso mit entlastet werden, wie es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch werden. Es gibt doch gar keinen Sinn, Herr Bundesminister, und ich plädiere an Ihre soziale Verantwortung, nämlich gut verdienende Arbeitnehmer in der Automobilindustrie zum Beispiel 300 Euro, also mit eine Unterstützung zu geben, und den armen Rentnern, der möglicherweise keine betriebliche Altersversorgung und gar nichts hat, den macht man das nicht mit. Also wo ist Ihre sozialpolitische Verantwortung, Herr Bundesminister? Und ich möchte Sie auch dann auffordern, wenn Sie es von uns, von der Union nicht machen, sondern zumindest dann von Ihren ja auch mit in der Partei verankerten Granten, also zumindest die mahnenden Worte von Verena Bentele oder der Ulrike Mascher, die ja mal Staatssekretärin bei der SPD-Bundestagsfraktion war, hier dies mit aufzunehmen, diese mahnenden Worte, und dementsprechend die Rentnerinnen und Rentner zu unterstützen. Wir als Union sind dazu bereit, verehrte Damen und Herren. Und das Zweite ist, Sie loben zu Recht auch die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsminderungsrente ist ein wichtiger sozialpolitischer Baustein mit in unserem Rentensystem. Das gilt es aber dann schon zu hinterfragen, warum wir nur die Erwerbsminderungsrentner beginnend vom 1. Januar 2001 bis 2018 mit einem pauschalen Zuschlag beglücken. Denn es gab auch vor 2001 Erwerbsminderungsrentner, die sogar weniger Zurechnungszeiten damals hatten, nämlich nur bis 55 Jahren. Also das bedeutet, dass Sie hier letztendlich rentenpolitisch nachholen müssen. Also diese Frage, die muss auch mitgelöst werden. Und wie Sie dann darauf kommen, dass die einen 7,5% Zuschlag bekommen und die anderen 4,5%, also das hat sich mir noch nicht erschlossen. Das sollten Sie hier meines Erachtens auch mit darlegen. Werte Kolleginnen und Kollegen der SPD und auch der Regierungsfraktionen, es ist auch richtig, dass der Nachholfaktor wieder eingeführt wird. Also hier hat auch die FDP darauf gedrungen. Das ist auch richtig, denn wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger Einkommen haben, dann muss sich dies leider auch deinen Rentnerinnen und Rentnern hier natürlich mit niederschlagen in der Gesetzgebung. Aber dann muss man es auch richtig machen. Wir stehen dafür, dass es sicherlich mit hier keine Erniedrigung der Renten gibt. Das ist überhaupt ja völlig klar. Aber dann muss es auch nachgeholt werden. Und werte Kolleginnen und Kollegen der FDP, dass Sie sich zurücklehnen und sagen, ja, das ist schon in Ordnung. Nur weil es im heutigen Jahr klappt, aber in zukünftigen Jahren wird Ihr Nachholfaktor, so wie der im Gesetz steht, keine Wirkung erzielen. Das ist diese Situation, da bin ich schon erstaunt darüber. Also das heißt, wir werden noch in den Beratungen darauf intensiv mit eingehen und darauf freue ich mich. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit.
Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurt.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Straubinger, wenn ich in der letzten Zeit so die Reden der Union zum Thema Sozial- und Arbeitsmarktpolitik höre, habe ich irgendwie gemischte Gefühle. Einerseits freue ich mich ja, dass Sie nicht irgendwie jetzt haarscharf den neoliberalen Kurs einschlagen oder wirtschaftsliberalen, sondern tatsächlich sich zu den Prinzipien unseres Sozialstaats auch bekennen und in dem Rahmen argumentieren. Auf der anderen Seite muss ich mich doch sehr wundern, wie Sie jetzt hier quasi uns links überholen wollen von der Ampel und zusätzliche Leistungsausweitungen fordern, die Sie alle blockiert haben doch in den letzten 16 Jahren. Also zum Beispiel, wer hat Sie denn daran gehindert, das, was wir hier in erster Lesung heute einbringen, nämlich Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente im Bestand, diese auch vorzunehmen? Also ich will nicht in Abrede stellen, dass Sie für Neurentnerinnen und Neurentner insgesamt in drei Stufen in den letzten 8 Jahren Verbesserungen in der Erwerbsminderungsrente vorgenommen haben. Dem haben wir damals auch zugestimmt. Aber für die Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner ist nichts rausgekommen. Und das holen wir jetzt hier als Ampelkoalition nach. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist noch nicht genug. Die Verbesserungen, die damals die Neurentner, Zutrittsrentner bekommen haben, die müssten dann noch etwas höher sein. Dafür haben wir ja ein parlamentarisches Verfahren. Da können wir dann darüber diskutieren. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir hier noch mal etwas verbessern sollten. Und das ist nicht nur geboten sozusagen aus sozialer Verantwortung, sondern diese Stärkung einer elementaren Absicherung in unserem Sozialsystem hat auch etwas mit Stabilisierung der Wirtschaft zu tun. Und da gehe ich mal zurück zu den Anfängen der Rentenversicherung ins Jahr 1889. Da ist als erster Baustein die sogenannte Invalidenrente, also die heutige Erwerbsminderungsrente, eingeführt worden. Und zwar nicht als Gnadenakt gegenüber Beschäftigten, sondern weil es eine Voraussetzung für das abhängige Beschäftigungsverhältnis, für die Durchsetzung des modernen Kapitalismus war. 1889, mein Wahlkreis ist im Ruhrgebiet, entstand dieses große Industriegebiet. Die Arbeitskräfte mussten aus Masuren, dem heutigen Polen, angeworben werden. Und welche Veranlassung hätten diese gehabt, fern ihrer Familie und jeder Absicherung, in dieses dunkle Loch zu steigen, wo einem jederzeit ein schwerer Kohlebrocken oder ein Stein das Bein zertrümmern konnte? Welche Veranlassung hätten Burschen vom Lande gehabt, in Stahlwerke zu gehen, mit offenen Bändern, wo einem mal schnell der Arm abgerissen werden konnte? Die haben das unter anderem auch nur deswegen gemacht, und die Arbeitgeber und die Industriellen mussten da auch was anbieten, weil es eine Absicherung gab für diesen Fall, der damals gar nicht so unwahrscheinlich war. Insofern ist soziale Sicherung jetzt nicht irgendetwas, was man sich mal auch leisten oder finanzieren muss, sondern es ist die Kehrseite der wirtschaftlichen Verwertung der menschlichen Arbeitskraft. Ich will Sie auf diesen grundsätzlichen Zusammenhang mal aufmerksam machen, weil mich in diesen Debatten um Sozialpolitik häufig stört, dass dann Lohnnebenkosten als Belastung gesehen werden und als Bürde. Und das muss man doch erst mal erwirtschaften, Hindernis der Wirtschaft. Nein, nein, nein. Es ist so, dass beides zusammengehört und beides Voraussetzung dafür ist, dass unsere Volkswirtschaft funktioniert. Und im Übrigen wird das auch gespiegelt, wenn uns Delegationen aus sogenannten Schwellenländern oder schon nicht mehr nur Schwellenländern, Industrieländern uns besuchen. Es ist ja auch häufiger mal der Fall, dass aus China, Indonesien, kann ich mich erinnern, anderen Ländern auch Parlamentarier kommen, um hier sich anzugucken, wie läuft unser Sozialsystem. Und das, was Sie einhellig sagen, ist, für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung brauchen wir eine Sozialversicherung, und zwar aus volkswirtschaftlichen Gründen. Denn was tun Leute beispielsweise in China, die sich sozusagen so in den Mittelstandsbereich hochgearbeitet haben? Was tun die, wenn es keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung gibt? Sie sparen wie die Irren. Und darum ist die Sparquote in China riesenhoch. Es gibt diesen grauen Kapitalmarkt. Es gibt halbe Millionen Städte mit leerstehenden Wohnungen, die die Leute besitzen als Altersvorsorge. Es gibt also schwerste volkswirtschaftliche Unwuchten. Und ein nicht vorhandenes Sozialsystem ist ein wirtschaftliches Hemmnis. Da wird ein Schuh draus. Und das, finde ich, sollten auch gerade diejenigen, die von der Arbeitgeberseite und die meinen, sie politisch repräsentieren zu können, das sollten die noch mal sich gegenwärtigen, dass wir hier zu einem positiven volkswirtschaftlichen Ansatz kommen. Und die Ampel wird in diesem Sinne, in diesem Bewusstsein und dieser Verantwortung jetzt diese Erwerbsminderungsrente weiterentwickeln und auch noch eine Menge weitere Rentenpakete auf den Weg bringen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Ulrike Schielke-Ziesing.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürger! Mit dem heute zu debattierenden Gesetzentwurf arbeitet Minister Heil eine Liste ab, die erste Aufgaben aus dem Koalitionsvertrag enthält, außerdem die jährliche Rentenanpassung. Es soll eine Rentenanpassung von 5,3% West bzw. 6,12% Ost beschlossen werden. Und so kann schon die Frage aufkommen, ist angesichts einer derartigen wirtschaftlichen Krise, in der wir uns im Moment befinden, eine Rentenerhöhung in diesem Umfang angemessen? Ich sage ja, weil die Renten in Deutschland ohnehin viel zu niedrig sind und weil die Rentner von der galoppierenden Inflation der Lebenshaltungskosten genauso und zum Teil sogar stärker betroffen sind als andere. Wir als AfD halten es deshalb für einen Fehler, dass die Rentner nicht in das Entlastungspaket der Bundesregierung mit einbezogen werden. Minister Heil, und da habe ich eben eine andere Auffassung als Sie. In meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern leben die Menschen mit den niedrigsten Renten bundesweit. Wer auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, bekommt immerhin eine 200-Euro-Einmalzahlung. Auch das reicht nicht lange. Aber die Mehrheit, die ganz knapp über dieser Grenze liegt, die geht leer aus. Das ist nicht in Ordnung und nicht gerecht. Ich rate deshalb dringend dazu, das noch einmal zu überdenken, um diese Gerechtigkeitslücke zu schließen. Worüber ich mich heute freue: die geplanten Verbesserungen im Bereich der Erwerbsminderungsrenten, dieses Mal endlich für die Bestandsrentner. Rund 15% aller Erwerbsminderungsrentner sind gleichzeitig auf Grundsicherung angewiesen. Keine Gruppe hat ein größeres Armutsrisiko. Kein Wunder, nach dem Kahlschlag von 2001 um mehr als 10% sanken die Erwerbsunfähigkeitsrenten Jahr für Jahr weiter ins Bodenlose. Deshalb war es auch zu keinem Zeitpunkt zu verstehen, dass die notwendigen Korrekturen von 2014 und 2018 jeweils nur für die Neuzugänge, aber eben nicht für die Bestandsrentner beschlossen wurden. Wir als AfD haben das immer bemängelt, und dass das nun behoben werden soll, ist aus unserer Sicht ein längst überfälliger Schritt. Allerdings ein Schritt, auf den die Rentner noch bis Juli 2024 warten müssen. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass hier Politik nach Kassenlage betrieben wird. Es wäre ja nicht das erste Mal. Nur so erklärt sich zum Beispiel die Benachteiligung der Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind. Nur so erklärt sich die unterschiedliche Behandlung von Betriebsrenten, was die Doppelverbeitragung betrifft. Nur so erklärt sich, dass es den Härtefallfonds für die in der DDR geschiedenen Frauen immer noch nicht gibt oder für die Berufsgruppen, die bei der Rentenüberleitung durchs Rost gefallen sind. Das heißt, zu oft setzt sich die Politik erst in Bewegung, wenn sie muss. Das Ergebnis ist ein Wust an Regelungen, die niemand mehr durchschaut und die unter Gerechtigkeitsaspekten äußerst fragwürdig sind. Ich weiß nicht, ob es ein Trost ist, wenigstens die Stichtagsregelung für die Einführung der Zuschläge für die Erwerbsminderungsrenten lässt sich rein sachlich erklären. Denn die nächsten 2 Jahre stehen bei der gesetzlichen Rentenversicherung komplett im Zeichen des Rentenüberleitungsabschlussgesetzes und der Grundrente. Für mehr gibt es weder technische noch personelle Kapazitäten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn eine ganze Behörde auf Jahre blockiert ist, sodass neue Gesetze sozusagen in Warteschleife produziert werden müssen, dann läuft etwas falsch. Entweder bei der Gesetzgebung oder bei der Ausstattung der Behörde. Auch hier ist die Regierung gefordert, Anspruch und Wirklichkeit zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Im Falle der Erwerbsminderungsrentner, die noch so lange auf Unterstützung warten müssen, könnte das so aussehen, dass hier eine komplette Nachzahlung der Zuschläge für das verlorene Jahr erfolgt. Darüber diskutiere ich gerne mit Ihnen im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Wir als AfD werden uns einer Leistungsverbesserung für Rentner jedenfalls nicht verweigern und auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf unterstützen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Anja Schulz.
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich halte den vorliegenden Gesetzesentwurf für einen Erfolg. Denn mit seinen 3 Hauptelementen, der Erhöhung der Renten, der Reaktivierung des Nachholfaktors und der Verbesserung der Erwerbsminderungsrente im Bestand, kann man ihn vor allem eins nennen: fair. Fair gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern, die uns durch ihre Arbeit in den letzten Jahrzehnten dahin gebracht haben, wo wir heute wirtschaftlich stehen. Fair gegenüber den denjenigen, die über Erwerbsminderungsrente beziehen. Denn unsere solidarische Gesellschaft steht für jene ein, die aus eigener Kraft ihren Beitrag nicht mehr voll oder nur noch teilweise leisten können. Und fair auch gegenüber den kommenden Generationen, denn auch ihre Belange werden mit der Rentenanpassungsformel wieder besser berücksichtigt. Die Reaktivierung des Nachholfaktors führt dazu, dass Rentenpolitik nicht nur für heutige Rentner gemacht wird, sondern auch für deren Enkelkinder. Was die ältere Generation besser stellt, darf der Jüngeren später nicht auf die Füße fallen. Und wer jetzt behauptet, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei, um davon Gebrauch zu machen, der hat nicht verstanden, dass man Generationengerechtigkeit nicht einfach aussetzen kann. Es kann nämlich nicht sein, dass wir uns mit dem Thema erst beschäftigen, wenn es uns in den Kram passt. Probleme, die man vor sich hinschiebt, das sehen wir jetzt gerade an anderen Stellen, die fliegen einem irgendwann um die Ohren. Maßnahmen wie diese haben aber auch viel mit Aufklärungsarbeit zu tun. Ich musste einige Artikel und Meinungen lesen, in denen der Nachholfaktor als eine Art Diebstahl an den heutigen Rentnerinnen und Rentnern dargestellt wird. Eine Maßnahme, über die so informiert wird, kann wohl kaum auf Verständnis stoßen. Ich mache die Wirkung einmal deutlich. Die Renten steigen mit den Löhnen, sie fallen aber nicht mit ihnen. Dafür sorgt die Rentengarantie und das ist auch gut so. Diese ausgebliebene Kürzung muss allerdings irgendwann mal wieder nachgeholt werden, damit die Renten den Löhnen nicht davonlaufen. Soweit so logisch. Der Nachholfaktor ist also ein nachhaltiger Beitrag für die Finanzierbarkeit unseres Systems. Die vorherige Aussetzung war eine ungerechte Manipulation der Rentenanpassungsformel zulasten der jüngeren Generation. Solche Ungerechtigkeiten sollten wir aus der Welt schaffen. Und wir müssen endlich aufhören, die Debatten um den Willen, es allen recht zu machen, immer auf dem Rücken der jungen Generation auszufechten. Denn trotz der Einführung des Nachholfaktors können sich die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in unserem Land auf ein üppiges Rentenplus freuen. Im Westen ist es sogar das größte in den letzten 40 Jahren. Jetzt, wo mit Blick auf den Kassenzettel auffällt, dass wir in schwierigen Zeiten leben, ist diese Erhöhung auch besonders notwendig. Doch Notwendigkeiten gibt es in der Rentenpolitik sehr viele. Ein Problem, das steht schon sehr lange im Raum, das durch viele Ansätze bisher noch nicht geklärt werden konnte. Die geplante Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten im Bestand ist eine enorme Erleichterung für eine Gruppe, die in unserer Gesellschaft leider nur eine sehr geringe Lobby hat. Sie erhält einen pauschalen Zuschlag. Wir freuen uns, dass es für alle Ampelparteien eine Selbstverständlichkeit war, diese Vernachlässigung endlich anzugehen. Damit stellen wir 3 Millionen Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner und auch jene, die inzwischen in Altersrente sind, in der Zukunft besser. Und Zukunft, das ist auch ein wichtiges Stichwort, mit dem ich schließen möchte. Zukunft für unsere Rentenversicherung ist an viele stabilisierende Maßnahmen geknüpft. Der Nachholfaktor leistet dabei einen Beitrag, es muss aber noch mehr kommen. Die Kapitaldeckung ist dafür das beste Konzept seit langem. Unsere Demografie arbeitet gegen unser Rentensystem, also müssen wir uns Schritt für Schritt unabhängiger von ihr machen. Lassen wir die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner am Produktivkapital teilhaben und zeigen wir auch der jungen Generation, dass sie sich auf unser Rentensystem auch in Zukunft verlassen kann.
Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Matthias W. Birkwald.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrter Herr Minister Hubertus Heil, in Ihrem Gesetzentwurf versprechen Sie den Menschen, die wegen einer chronischen Krankheit zwischen 2001 und 2018 in eine Erwerbsminderungsrente gehen mussten, ihre Renten zu verbessern. Das ist gut, das haben wir Linken seit langem gefordert. Für uns Linke ist klar, Krankheit darf nicht arm machen. Dafür sind Ihre Zuschläge von 7,5 und 4,5% mehr Erwerbsminderungsrente aber viel zu niedrig. Bei einer durchschnittlichen EM-Rente von aktuell nur 886 Euro wären das zwar immerhin gut 66 bzw. fast 40 Euro mehr netto im Monat, aber diesen Zuschlag wollen Sie frühestens in 2 Jahren ab dem 1. Juli 2024 auszahlen. Das, meine Damen und Herren, ist völlig inakzeptabel. Die Betroffenen müssen seit 2014 ertragen, dass ihre von viel zu hohen Abschlägen und viel zu kurzen Zurechnungszeiten betroffenen Armutsrenten nicht verbessert wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, lieber Hubertus Heil, Sie möchten die viel zu lange vergessenen Menschen nun ein weiteres Mal mehr als 2 Jahre im Regen stehen lassen. Dazu sage ich Ihnen, das geht gar nicht. Ich habe ja Verständnis für die Probleme der Rentenversicherung, aber wenn es wirklich nicht schneller gehen sollte, dann müssen den Betroffenen im Jahr 2024 wenigstens die Zuschläge für die verlorenen 2 Jahre rückwirkend erstattet werden. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, das fordern alle Sozialverbände, das fordern wir Linken, und darum werden wir dazu einen entsprechenden Änderungsantrag einbringen. Aber damit nicht genug. Sie erwecken den Eindruck, mit den Zuschlägen würden Sie diejenigen, die zwischen 2001 und 2018 in eine Erwerbsminderungsrente gegangen sind, mit jenen gleichstellen, die seit 2019 von den besseren Zurechnungszeiten profitieren. Dieser Eindruck ist falsch. Für eine echte Gleichstellung müssten die Zuschläge fast auf 8 und auf 13% verdoppelt werden. Das hat Ihnen der Sozialverband Deutschland präzise vorgerechnet. Aber in Ihrem Gesetzentwurf heißt es, dass es den Zuschlag nur bis zu einem, Zitat, Finanzvolumen von 2,6 Milliarden Euro, Zitat Ende, geben soll. Ja, wo haben Sie denn diese Zahl her? Mir scheint, die wurde von Finanzminister Lindner ausgewürfelt, denn diese Zahl ist völlig willkürlich und vor allem, sie ist viel zu niedrig. Sie wollen ernsthaft 10 Milliarden Euro für eine obskure Aktienrente ausgeben, aber chronisch kranken Armutsrentnerinnen und Armutsrentnern knapp die Hälfte des notwendigen Zuschlages verweigern. Wie viel wollen Sie denn noch bei den ärmsten Rentnergruppen einsparen? Nein, das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit, und das ist nur noch zum Kopfschütteln. Auch deshalb werden wir einen durchgerechneten Änderungsantrag einbringen, und auch für diesen wird die Linke als Stimme der sozialen Gerechtigkeit die Unterstützung der Sozialverbände erhalten, dessen bin ich mir sicher. Verehrte Bundesregierung, auf Druck der FDP führen Sie den zu Recht ausgesetzten Nachholfaktor wieder ein. Damit kürzen Sie die diesjährige im Vergleich zwar sehr hohe Rentenerhöhung, aber angesichts einer Inflation von bis zu 7% viel zu niedrige Rentenerhöhung um 0,6 Prozentpunkte, und das ist schlecht. Lieber Hubertus Heil, dass sich die Rentnerinnen und Rentner im Juli über mindestens 5,35% mehr Rente freuen dürfen, ist bei diesem Gegenwind der FDP wirklich eine große Leistung. Chapeau. Aber nach Ihrem Gesetzentwurf wird die Rentenanpassung 2023 in der heißen Inflationsphase von ursprünglich 5,4 auf 2,9% gekürzt werden und damit die Kaufkraft der Renten inmitten einer Energiepreiskrise auch im kommenden Jahr entwerten. Das darf nicht passieren, und deshalb sage ich, die aktuell ausgezahlte Durchschnittsrente aller 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner liegt nur bei 1.089 Euro vor Steuern. Das heißt, die Rentnerinnen und Rentner brauchen jeden Cent. Die Rente muss zum Leben reichen. Bessern Sie diesen Gesetzentwurf nach. Herzlichen Dank.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Michael Gerdes.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Gesetzesvorhaben, das wir heute beraten, wird von vielen Menschen seit langem herbeigesehnt, auch von mir. Und wir beschließen mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht nur die Rentenanpassung, sondern auch Verbesserungen für sogenannte Rentnerinnen und Rentner im Erwerbsminderungsrentenbestand, also von Menschen, die von Anfang 2001 bis 2018 Erwerbsminderungsrente bezogen haben oder in Erwerbsminderungsrente gegangen sind und die bislang wenig von den Verbesserungen aus den Jahren 2014 und 2019 gespürt haben. Sie sind zum Teil mit erheblichen Abschlägen in die Rente gegangen, und deswegen ist es wichtig, dass wir neben den Verbesserungen, die wir für die Neurentnerinnen und Neurentner gemacht haben, jetzt auch an die Bestandsrentner herangehen und denen auch etwas zukommen lassen. Wir korrigieren jetzt eine Gerechtigkeitslücke, die uns seit Jahren umtreibt und die für viele Betroffene nicht nachvollziehbar war und es bis heute nicht ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Erwerbsminderungsrenten werden nicht freiwillig in Anspruch genommen. Sie werden dann beantragt, wenn jemand wegen einer Krankheit oder eines Unfalls ausscheidet und das vorzeitig aus seinem Berufsleben und nur unter großen Einschränkungen weiterarbeiten kann. Und genau diese Menschen brauchen unseren besonderen Schutz und unsere Solidarität, die Solidarität der Versicherungsgemeinschaft. Insofern sind die geplanten Zuschläge mehr als berechtigt. Und es ist auch berechtigt, dass ebenso Menschen mit Alters- und Hinterbliebenenrente diese Zuschläge erhalten, wenn sie eine Erwerbsminderungsrente im dafür vorgesehenen Zeitraum bezogen haben. Und die Erhöhung für knapp 3 Millionen Menschen, über die wir heute reden, ist eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Und es ist richtig, dass wir dieses Vorhaben zügig als eines der ersten umsetzen. Allerdings, das muss ich auch sagen, gibt es noch einige Wermutstropfen dabei, etwa die Auszahlung des Zuschlags erst zum 1. Juli 2014. Das trübt die Freude und schmerzt mich persönlich auch. Das kann ich Ihnen versichern. Aber die Umsetzung muss auch machbar sein und von der Rentenversicherung zuverlässig und fehlerfrei nach getesteten Verfahren realisiert werden können. Sowohl wenn es um das Verfahren einzelner Bearbeitungen geht, als auch um die Programmierung von Daten. Nichtsdestotrotz wird die SPD sich dafür einsetzen, dass wir den späten Beginn noch einmal überdenken und einen Ausgleich finden. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren sicherlich noch diskutieren. Einen anderen Punkt dagegen kann ich vorbehaltlos unterstützen. Und das, meine Damen und Herren, ist die automatische Auszahlung. Wir wollen den teilweise betagten Betroffenen keine komplizierten Antragsverfahren mehr zumuten. Und dabei profitieren wir aktuell von den guten Erfahrungen bei der Grundrente. Mein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an das Bundesarbeitsministerium. Und diesen Dank, finde ich, muss man auch mal aussprechen. Auf Anträge zu verzichten ist nicht nur eine Frage des Respekts vor den Menschen, es ist auch ein Schutz vor zu viel Bürokratie. Und vor allem ist es sozial gerecht. Denn vergessen wir nicht, wir können alle in die Situation einer Erwerbsminderungsrente kommen. Wir sprechen heute jedoch nicht nur über die Verbesserung für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, sondern auch über ein üppiges Rentenplus ab Juli dieses Jahres. Und meine Damen und Herren, wir stehen vor einer ungewöhnlich hohen Rentenanpassung, der höchsten seit fast 40 Jahren. Und das ist schon etwas. 5,35% Erhöhung in Westdeutschland und 6,12% in den neuen Bundesländern. Oft gesagt hier, aber immer wieder gerne nochmal betont. Das ist im Übrigen auch mehr als ein einmaliger Zuschuss bei der Energiebeihilfe. Und Ende November, kurz nach Koalitionsverhandlungen, lieber Herr Bundesminister Hubertus Heil, haben Sie selbst noch nicht mal gewagt, von solchen Zahlen zu sprechen. Umso höher müssen wir jetzt die kräftige Anhebung der Renten für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner einschätzen, zumal in einer Zeit, in der diese Erhöhung angesichts von Inflation und internationalen Krisen dringend gebraucht wird. Und dabei berücksichtigen wir auch den Nachholfaktor, der die Höhe der Renten zwar dämpft, aber für einen Ausgleich zwischen Löhnen und Rente sorgt. Und die Renten folgen den Löhnen, das haben wir auch schon gehört. Und dieses Prinzip haben wir 2021 aufgrund von Corona nicht eingehalten. Und trotz des pandemiebedingten Einbruchs der Einnahmen, ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Kurzarbeit, übrigens ein gutes Instrument, haben wir im letzten Jahr keine Rentenkürzung durchgeführt. Und dafür hat die Rentengarantie gesorgt. Eine Garantie, die sich für viele Rentnerinnen und Rentner als wichtiger Anker erwiesen hat. Die Rentengarantie war in der Corona-Krise das richtige Signal. Das Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz, welch ein Wort, ist jetzt, weitere Verbesserungen vorausgesetzt, das richtige Signal. Besser, meine Damen und Herren, wäre es aber, wenn es gar nicht erst dazu käme, dass Menschen Erwerbsminderungsrenten beziehen. Durch mehr und bessere Rehabilitation können Menschen länger gesund am Arbeitsmarkt bleiben. Und lassen Sie uns auch daran arbeiten. Herzlichen Dank, Glück auf.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Kai Wittecker.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einmal bitte fürs Protokoll festhalten, dass wir als Union uns über die Erhöhung der Renten ausdrücklich freuen. Wir freuen uns deshalb darüber, weil es zeigt, dass wir letztes Jahr eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, und dafür war auch die Union verantwortlich. Und Herr Kurt, ich wundere mich da schon, dass Sie Zweifel haben konnten, dass wir jetzt einen nicht auf dem sozialpolitischen Kurs bleiben. Ich kann Ihnen nur sagen, wer hat es erfunden? Das waren wir mit der sozialen Marktwirtschaft. Und wir freuen uns auch über die Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten. Auch dafür haben wir lange gekämpft. Und Herr Minister Heil, wir hätten uns auch schon sehr gefreut, wenn Sie in der letzten Legislaturperiode dazu einen Vorschlag vorgelegt hätten. Wir haben das immer gefordert. Und Sie hätten... Und ich glaube, mit uns hätten sich 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner heute noch mehr gefreut, wenn sie ein zusätzliches Entlastungspaket für die Rentnerinnen und Rentner präsentiert hätten. Denn es ist nicht verständlich, warum jemand, der gutes Geld verdient in diesem Land, 300 Euro zusätzliches Energiegeld bekommt, während der Durchschnittsrentner mit 1.300 Euro Rente leer ausgeht. Das ist die Ungerechtigkeit, die Sie hier machen. Es lohnt noch mal der Blick auf die Details. Ich habe eben gesagt, die Erwerbsminderungsrente wird verbessert, 7,5 und 4,5% Zuschlag. Aber da gebe ich dem Kollegen Birkwald recht, die Zahlen sind nicht wirklich hergeleitet. Und dann hatte ich auch erst den Verdacht, dass es vielleicht an Christian Lindner im Finanzministerium liegen könnte. Und dann ist mir aber beim zweiten Blick aufgefallen, dass es ja gar nicht der Steuerzahler durch einen zusätzlichen Zuschuss bezahlt, sondern dass sie den Beitragszahler belasten, ohne es ihm zu sagen. Und da, Herr Kurt, da wundere ich mich schon, denn in den letzten 8 Jahren haben Sie von diesem Platz aus uns immer vorgeworfen, wenn die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler für Rentenverbesserungen aufkommen mussten und nicht der Steuerzahler. Sie machen es jetzt genauso. Herzlich willkommen im Club, Herr Kurt. Und die Lage ist wirklich schlimm, denn Sie werden in den nächsten 4 Jahren die Rücklage der Rentenversicherung komplett plündern. Fast 40 Milliarden sind jetzt in der Rücklage. Das haben wir in 16 Jahren aufgebaut, sorgsam. Sie verplempern diese Rücklage binnen 4 Jahren. Das ist Ihre Politik von der Ampel. Und es kommt noch schlimmer. Sie plündern nicht nur die Rücklage, sondern Sie kürzen sogar noch den Steuerzuschuss um 0,5 Milliarden pro Jahr. Auch da klauen Sie quasi den Rentnerinnen und Rentnern das Geld in den nächsten 4 Jahren. Und dann kommen Sie mit dem Nachholfaktor, Frau Scholz. Das ist das liberale Feigenblatt, wo Sie sich rühmen, für die Generationengerechtigkeit etwas getan zu haben. Es bewirkt, dass es 1% weniger Rentenerhöhung gibt. Das sind 4 Milliarden Euro weniger. Aber es greift nur für ein Jahr. Und dann ist das Ding ein Papiertiger. Warum? Weil Sie gleichzeitig das Rentenniveau auf 48% festlegen, und zwar für die nächsten 4 Jahre. Und diesen Wert, den erreichen Sie schon ab dem Jahr 2023. Das heißt, dann wird Ihr Nachholfaktor einfach ausgesetzt. Und insofern schreiben Sie eine Rentenreform fest. Aus der Rentenkommission wurde ja Verschiedenes diskutiert in den letzten 4 Jahren, ohne aber über die anderen Dinge, Renteneintrittsalter, Beitragshöhen etc., Steuerzuschuss zu diskutieren. Da haben Sie sich teuer etwas erkauft von der FDP, was nichts nutzt. Das ist wirklich eine versagte Politik. Und auf das eigentliche Reformprojekt des Jahres, ja schon fast des Jahrhunderts, warten wir ja alle ganz gespannt, nämlich auf die Aktienrente. Dazu haben Sie ja heute alle irgendwie nichts gesagt. Das scheint ja so dass, das Phantom des Deutschen Bundestages zu sein. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das noch bringen werden. Aber auch hier habe ich das Gefühl, Sie haben etwas bestellt und es ist noch längst nicht ausgeliefert worden. Wir werden Ihnen da weiterhin auf die Finger gucken und sind sehr gespannt, wie die Beratungen in diesem Gesetz weitergehen. Dankeschön.
Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Frank Sierske.
Frau Präsidentin, Abgeordnete, was mich, sehr geehrte Damen und Herren von der Union, an Ihnen wirklich beeindruckt heute, ist ein erstaunliches Maß an Unbekümmertheit und Selbstvergessenheit. Sie stehen für eine Rentenpolitik, die darauf hinausgelaufen wäre, wenn es nicht zu einer Stabilisierung des Rentenniveaus käme, millionenfach Menschen mit Altersarmut zu bedrohen, weil sie in die Nähe oder auf Grundsicherungsniveau gebracht werden und damit in eine Situation, wo die Legitimation der Rentenversicherung massiv bedroht ist, wenn man trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung und Arbeit nicht mit einer Rente rechnen kann, von der man anständig über die Runden kommt und in Würde alt werden kann. Wir stehen für eine andere Politik, für eine Politik, die dafür sorgt, dass nach jahrzehntelanger Beitragszahlung eine Rente erfolgt, die dazu reicht, anständig über die Runden zu kommen und in Würde alt werden zu können. Das unterscheidet uns grundsätzlich. Mit dem vorliegenden Entwurf nimmt sich die Ampel einer der am meisten armutsgefährdeten Gruppen unserer Bevölkerung an. Am besten, Sie denken noch mal über Ihre eigene Politik der letzten Jahre nach. Da gibt es wirklich viel Anlass zu. Mit dem vorliegenden Entwurf nimmt sich die Ampel einer der am meisten armutsgefährdeten Gruppen unserer Bevölkerung an. 3 Millionen Menschen mit häufig prekärer Einkommenssituation, die weit überdurchschnittlich angewiesen sind auf Grundsicherungsbezug. Die Benachteiligung der Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner im Bestand zu beenden, war Teil des grünen Wahlprogramms. Dass jetzt nicht nur aktive Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, sondern auch daran anschließende Altersrenten erfasst werden, ist angemessen und verhindert einen erneuten Teilausschluss Betroffener, so wie Sie ihn über Jahre praktiziert haben. Was jetzt vorliegt, bringt eine Verbesserung von durchschnittlich 50 Euro im Monat und ist lange überfällig. Wir würden es freilich begrüßen, wenn die Versorgungslücke der Bestandsrentnerinnen und Rentner zu denen, die nach 2018 neu hinzukamen, nicht nur, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, zur Hälfte, sondern vollständig geschlossen würde. Daran arbeiten wir zurzeit noch, und ich hoffe sehr, dass es uns in der Ampel gelingen wird, unserer sozialen Verantwortung so gerecht zu werden, wie dies geboten ist. Und ein Wermutstropfen ist auch, der Zeitpunkt, zu dem die Verbesserung in Kraft treten soll, der 1.7.2024. Das ist in mehr als 2 Jahren. Der späte Zeitpunkt ist operativen Problemen bei der Deutschen Rentenversicherung geschuldet, die die Umsetzung IT-technisch nicht früher bewältigbar machen. Freilich könnten wir dafür sorgen, dass dies nicht frontal zulasten der Betroffenen geht, indem Zuschläge rückwirkend geleistet werden, etwa mit Wirkung auch ab dem 01.01.2024. Das würde zwar 2026, ich betone 2026, eine Beitragssatzsteigerung um 0,1% notwendig machen und einen quatschen Sie noch nicht ständig dazwischen, und einen um 400 Millionen höheren Bundeszuschuss, was aber sehr überschaubar bliebe, jedoch für 3 Millionen Menschen eine wichtige Verbesserung bedeuten würde und zugleich ein Ende der Benachteiligung. Daran, dies noch zu ermöglichen, arbeiten wir. Ich finde, wir sind es diesen weit überproportional von Armut betroffenen Menschen schuldig.
Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion ist Gerrit Huy, und ich gratuliere Ihnen herzlich zum heutigen Geburtstag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung lässt sich ausgiebig feiern für die höchste Rentenerhöhung seit 40 Jahren, und auch die Medien sind begeistert. Und obwohl wir diesem Gesetz grundsätzlich positiv gegenüberstehen, können wir in diesen Jubel nicht mit einstimmen. Denn die Rentner haben in den letzten 3 Jahrzehnten einen Kaufkraftverlust von über 30% erlitten. Von einem Leben in Würde können viele von ihnen nur noch träumen. Und auch die jetzige Rentenerpassung, obwohl nominell hoch, kann die expandierende Inflation, die Grünen sprechen von 7- bis 8-mal höheren Gaspreisen, nicht kompensieren. Ein weiterer Kaufkraftverlust wird die Folge sein. Wir haben es daher sehr bedauert, dass die Regierung in ihren Entlastungspaketen die Rentner vergessen hat. 300 Euro als Inflationskompensation hätten doch noch drin sein müssen. Aber der Regierung war anderes wichtiger. Wir werden daher in Kürze einen eigenen Antrag vorlegen, in dem wir Sie auffordern, diese 300 Euro für unsere Rentner noch nachzulegen. Es ist traurig, aber wahr. Die deutschen Rentner schneiden im europäischen Vergleich sehr schlecht ab. Franzosen bekommen im Schnitt 60% mehr Rente, Österreicher 80% mehr, Niederländer doppelt so viel wie wir und die Schweizer mehr als 4-mal so viel. Und die Italiener, die von uns über den Covid-Wiederaufbau, also den EU Next Generation Fonds, 10 Milliarden Euro mal ebenso geschenkt bekommen haben, erhalten 60% mehr Rente als wir und müssen dafür 7 Jahre weniger arbeiten. Und da sie auch noch einige Jahre länger leben als wir, können sie ihre Renten insgesamt auch einige Jahre länger beziehen. Nach Eurostat sind mittlerweile fast 30% aller über 65-Jährigen in unserem Land armutsgefährdet, Tendenz steigend. Denn laut einer Auskunft der Bundesregierung von vor 2 Jahren verdienen 15 Millionen Beschäftigte nicht genug, um im Alter eine Rente zu erhalten, die über der Grundsicherung liegt. Grundsicherung, das ist Sozialhilfe, und die bekommt auch jeder andere, egal ob er gearbeitet hat oder nicht. Meine Damen und Herren, was unsere Rentner wirklich brauchen, sind nicht finanzielle Trostpflaster, die immer der Entwicklung hinterherhinken, sondern eine grundlegende Rentenreform, die diesen Namen auch wirklich verdient. Damit wieder gerade gerückt wird, was in den letzten 3 Jahrzehnten kaputt gemacht worden ist. Andernfalls wird unser Land zum Armenhaus der Alten. Und damit das nicht passiert, braucht es einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Eine der wichtigsten ist es, den Niedriglohnsektor überflüssig zu machen. In diesem Punkt stimmen wir mit unseren Kollegen von der SPD durchaus überein. Denn Voraussetzung für gute Renten sind gute Löhne. Dabei muss allerdings Augenmaß bewahrt werden, damit unsere Wirtschaft es überhaupt bewältigen kann, die ja gerade durch die Sanktionspolitik der Ampel vor nahezu unlösbare Aufgaben gestellt wird. Und natürlich sind Voraussetzungen für gute Löhne bestens ausgebildete Arbeitskräfte, denn der internationale Wettbewerb erlaubt uns gute Löhne nur bei entsprechend guten Leistungen. Das heißt, wir brauchen wieder Schulen, die auch funktionieren. Aber das, meine Damen und Herren, wird nur möglich werden, wenn die Regierenden endlich ihre ideologischen Scheuklappen ablegen. Bon chance.
Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Ottilie Klein.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Erwerbsminderungsrente ist eine wichtige soziale Absicherung, denn wer sie bezieht, kann meist aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. Krankheit darf kein Schicksal sein. Und lieber Herr Kollege Kurt, das ist weder links noch rechts, das ist das Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft. Und genau deshalb begrüßen wir auch die vorgesehene Erweiterung der Erwerbsminderungsrente, die anknüpft an die Regelung, die wir als unionsgeführte Bundesregierung in den letzten Jahren bereits für Neuzugänge geschaffen haben. Besser wäre natürlich gewesen, sie käme bereits nächstes Jahr und nicht erst 2024. Die Kritik dazu kommt ja sogar aus Ihren eigenen Reihen. Auch die Wiedereinführung des Nachholfaktors ist zu begrüßen, denn er ist ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Nicht im Sinne der Nachhaltigkeit ist allerdings die Streichung der 500 Millionen Euro aus dem Haushalt, eine Sonderzuweisung des Bundes, die explizit zur Sicherung des Rentenniveaus vorgesehen war. Für viele Rentnerinnen und Rentner sind die Steigerungen im Westen um 5,3% und im Osten um 6,1% eine Entlastung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Rentensteigerung im Alltag der Rentnerinnen und Rentner kaum spürbar sein wird. Sie gleicht noch nicht mal die Preissteigerung beim Einkauf im Supermarkt aus. Das klang hier vermehrt an. Und hinzu kommt, dass bisher sämtliche Entlastungsmaßnahmen der Ampelregierung für bestimmte Bevölkerungsgruppen an den Rentnerinnen und Rentnern vorbeigehen. Wir kritisieren das ausdrücklich, denn wer es mit der Bekämpfung von Altersarmut ernst meint, Herr Heil, der spart nicht bei den bedürftigen Rentnern. Keine Frage, im Gesetzentwurf finden sich richtige Ansätze. Am Ende des Tages sind es aber Einzelmaßnahmen, bei denen in die richtige Richtung gezielt, aber nicht weit genug geworfen wird. Was fehlt, ist eine grundlegende Vorstellung davon, wie Altersvorsorge zukunftsfest gemacht werden kann. Der Wille zu strukturellen Reformen ist hier nicht erkennbar. In den kommenden Jahren werden die Babyboomer in Rente gehen. Laut Studien dürfte der Zenit der Beschäftigten und damit der Beitragszahler mit 46 Millionen im kommenden Jahr erreicht werden. Und man muss kein Mathe-Genie sein, um festzustellen, dass bei gleichbleibend niedriger Geburtenrate perspektivisch immer weniger junge Menschen immer mehr Rentnern gegenüberstehen werden. Und im Sinne der Generationengerechtigkeit braucht es deshalb einen zukunftsgerichteten Ansatz, der alle drei Säulen der Altersvorsorge stärkt. Die Idee einer kapitalgedeckten Altersvorsorge wäre ein guter erster Schritt gewesen. Ich kann mich erinnern, dass die Liberalen davon mal ganz große Fans waren. Hier konnte sich aber die Ampel noch nicht einmal dazu durchringen, 10 Milliarden Euro im Haushalt einzuplanen. Ein Betrag, mit dem ein öffentlicher Rentenfonds kaum effizient arbeiten könnte. Ich muss sagen, eigentlich ist es erschreckend zu sehen, wie wenig Gestaltungswillen die Ampel für die Zukunft der Altersvorsorge zeigt. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht irgendwann heißt, Rente sich, wer kann. Vielen Dank.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich noch einmal in einer sozialpolitischen Debatte das Wort ergreifen zu können, weil ich glaube, dass das wirklich ein wegweisendes Gesetz ist, was wir hier heute auf den Weg bringen. Und das ist es erstmal ganz offenkundig schon mit Blick auf die Zahlen. Sehr erfreulich, welche Rentenerhöhung dadurch ausgelöst wird für die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land. Das ist ja keine Frage von politischer Willkür, sondern wir wenden hier die Rentenformel an. Aber es führt dazu, dass wir über 5% Rentenerhöhung im Westen und über 6% Rentenerhöhung im Osten haben werden. Ich sage zwei Dinge ganz klar. Erstens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, das ist wirklich bemerkenswert. Und das sieht man schon daran, dass es die höchste Rentenerhöhung seit 1983 ist. Das war das erste Jahr eines Arbeitsministers Norbert Blüm. Das ist wirklich historisch und eine gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist keine Frage für die Politiker, Dank verdienen, weil das haben die Rentnerinnen und Rentner verdient, weil Rente ist keine Sozialleistung, sondern ergibt sich aus deren Arbeitsleistung, aber es ist trotzdem eine gute Nachricht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Max Straubinger, ich habe mich ja sehr gefreut, dass ihr den Schritt mit der EM-Rente A gelobt und B als überfällig markiert habt. Immerhin ein Schritt, wo selbst Matthias Birkwald gesagt hat, also was das finanziell auswirkt, das sei immerhin beachtenswert. Ich meine, von den Linken kommend. Was ihr nur weggelassen habt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ist, dass ihr es wart, die das in der letzten Legislaturperiode verhindert haben. Ja, danke, dass ihr lobt, dass wir eure Politik verändern. Es ist nämlich richtig, das zu machen. Dass die Rentenerhöhung jetzt so ausfällt, hat übrigens auch damit zu tun, dass wir umfangreich Kurzarbeitergeld in dieser Krise genutzt haben. Das zeigt die Handlungsfähigkeit unseres Sozialstaats in der Krise. Und das ist auch eine gute Nachricht. Das zeigt aber auch, ja, dafür gerne Applaus, das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass wir auf solide Finanzen achten, damit unser Sozialstaat, unser Staat in der Krise unzweifelhaft handlungsfähig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das führt zur Bedeutung des Nachholfaktors. Denn das ist in der Tat das erste Stabilisierungsgesetz und das erste Stabilisierungselement bei den Rentenfinanzen seit 15 Jahren. Und das ist erstens richtig mit Blick auf finanzielle Stabilität und das ist zweitens richtig mit Blick auf Fairness, weil es dafür sorgt, dass die Generationen auch in der Krise zusammenhalten und Renten und Löhne sich im Gleichklang entwickeln. Und ich will gerne darauf eingehen, was hier für Zwischenrufe aus der Union kamen und eben auch in der Debatte geäußert wurden. Also der Kollege Wittecker und der Kollege Straubinger, die haben gesagt, Sie als Union hätten dafür die Grundlage gelegt. Erstens, weil Sie die soziale Marktwirtschaft erfunden haben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Respekt, nicht alleine, sondern das hat dieses ganze Haus in früheren Generationen auf den Weg gebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei allem Respekt gegenüber der historischen Leistung der Union. Aber konkret beim Nachholfaktor, da ist ja sogar das genaue Gegenteil richtig. Weil die letzte Legislaturperiode ist ja unter anderem die Union war, die nicht bereit war, das Thema anzugehen, obwohl es offensichtlich notwendig war. Es ist diese Ampelkoalition, die das jetzt auf den Weg bringt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch nicht irgendwie ein Zwischenschritt oder etwas derartiges, sondern was hier passiert ist, dass die ausgebliebene Rentensenkung, richtigerweise wegen der Rentengarantie, komplett in einem Jahr verrechnet wird. Das heißt, in einem Jahr stellt diese Koalition Stabilität, Fairness zwischen den Generationen wieder her. Das ist die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, kann man es ja der Süddeutschen Zeitung glauben. Die haben nämlich am 22. März diesen Jahres bei der Vorlage des Gesetzes geschrieben, wenn jemand ein Beispiel für politische Vernunft und Fairness sucht, hier hat er es. Recht hat die Süddeutsche Zeitung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Das heißt, die Wahrheit ist, wir stoßen hier die Tür auf für eine enkelfitte Rente. Und in diesem Weg werden wir auch weitergehen mit weiteren Maßnahmen in den nächsten Monaten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Stefan Nacke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verlässlichkeit schafft Vertrauen. Das gilt für alle politischen Bereiche, das gilt besonders für die Alterssicherung der Menschen. wer jahrzehntelang gearbeitet hat, muss darauf vertrauen können, von der Rente leben zu können. Es ist gut, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung teilhaben. Deswegen hat Konrad Adenauer 1957 die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung gekoppelt. 65 Jahre später gilt das immer noch. Das nenne ich verlässliche Rentenpolitik, die Vertrauen schafft. Die Union begrüßt daher die vom Bundesminister angekündigte Rentenerhöhung von gut 6% in Ostdeutschland und gut 5% in Westdeutschland. Auch den pauschalen Zuschlag zu den Erwerbsminderungsrenten im Bestand finden wir zunächst einmal richtig. Rentensteigerung von mehr als 5%, das klingt auf dem Papier gut. Die traurige Wahrheit ist aber, in den Portemonnaies der Rentnerinnen und Rentner kommt davon nichts an. Denn durch die akute Inflation werden die Rentenerhöhungen komplett geschluckt. Einem Rentenplus von 5-6% stehen folgende Preissteigerungen gegenüber. Heizöl plus 144, Superbenzin plus 42, Butter und Mehl plus 17 und Gemüse plus 15%. Gerade in Inflations- und Krisenzeiten müssen die Menschen das Vertrauen haben, dass Politik für Sicherheit sorgt, dass sie sich verlässlich an die selbstgesetzten Regeln hält und nicht bloß nach aktueller Kassenlage entscheidet. Mit den verschiedenen Staatsleistungen, Sofortzuschlag für Kinder, Einmalzahlung und die Energiepreispauschale versucht die Ampelregierung, den Preisschock für die Bevölkerung abzumildern. Wer gute Politik für die Menschen machen will, muss diese Krisenleistung im Zusammenhang mit unserer heutigen Rentendebatte sehen. Sie schließen die Rentnerinnen und Rentner ganz bewusst von diesen Leistungen aus. Sie lassen sie im Regen stehen. Von den Sozialverbänden haben sie dafür am Montag in der Sachverständigenanhörung zu Recht viel Kritik bekommen. Und in dasselbe Horn stoßen die Herren Fratscher und Hüter in erstaunlicher Harmonie. Es ist traurig, dass man nun geneigt ist, den Rentnerinnen und Rentnern nahezulegen, einen umgekehrten Enkeltrick anzuwenden. Wenn zum Beispiel der Opa einmal im Jahr für eine Stunde auf seine Enkelin aufpasst und dafür von seiner Tochter 12 Euro Mindestlohn im Rahmen eines Minijobs oder aus selbstständiger Tätigkeit bekommt, dann hat er auch Anspruch auf die Energiepreispauschale. Glauben Sie, dass man so Vertrauen der Rentnerinnen und Rentner gewinnen kann? Da halte ich es doch viel lieber mit unserem nordrhein-westfälischen Sozialminister Karl-Josef Laumann. Er fordert in seiner Bundesratsinitiative, den Empfängern von Alters- und Erwerbsminderungsrenten die Energiepreispauschale direkt mit den Renten auszuzahlen. Herr Heil, wie bringen Sie es über das Herz, gerade denjenigen jetzt nicht zu helfen, die es am nötigsten brauchen? Die aktuellen Preissteigerungen sind besonders für einkommensschwache Haushalte existenzgefährdend. Besonders in den Blick nehmen müssten Sie gerade jetzt die Menschen, die in verdeckter Altersarmut leben. Menschen, die Ansprüche auf Grundsicherung im Alter haben, diese aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, leider oft aus Scham, nicht in Anspruch nehmen. Und das sind viele. Also, stoppen Sie das Ampelgehampel. Diskutieren Sie angemessen die Probleme im Zusammenhang. Sorgen Sie krisenpolitisch für eine gerechte Beteiligung der Rentnerinnen und Rentner an den allgemeinen Entlastungen und spielen Sie ordnungspolitisch nicht weiter auf Zeit. Kümmern Sie sich endlich um eine grundsätzliche Reform der Alterssicherung, die Altersarmut verhindert. Gerade in der Krise müssen die Menschen der Politik vertrauen können. Verspielen Sie dieses Vertrauen nicht leichtfertig. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Tanja Machalit.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ja Freitag der 13. und der erzeugt ja bei vielen Menschen immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Und bei einigen Kolleginnen und Kollegen aus der CDU hat man auch den Eindruck, dass sie heute Morgen so ein bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Aber ich muss sagen, bei mir erzeugt der Tag heute ein wirklich gutes Gefühl, denn ich kann sagen, wir halten das, was wir versprechen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Rentenanpassung beginnen wir damit, das, was wir zur Verbesserung bei der Rente versprochen und im Koalitionsvertrag vereinbart haben, umzusetzen. Und das ist auch gut so. Ich möchte als Erstes auch noch mal auf die Erwerbsminderungsrente eingehen. Denn das, was wir hiermit umsetzen, ist wirklich längst überfällig. Und es war, um es noch mal deutlich zu sagen, in der vergangenen Koalition mit der CDU nicht machbar. Und das dürfen Sie und das brauchen Sie jetzt auch hier an dieser Stelle nicht zu leugnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit diesem Gesetz nun die Situation von rund 3 Millionen Menschen zumindest etwas verbessern können. Auf die Details wurde in der Debatte ja schon intensiv eingegangen. Und man kann sagen, wir haben einen wirklich guten Gesetzentwurf aus dem Ministerium erhalten. Dafür und dafür, dass wir die Verbesserung so schnell auf den Weg bringen können, bin ich wirklich dankbar. Und dennoch sehe auch ich, und das hat der Kollege Gerdes auch schon deutlich gemacht, dass es durchaus noch Luft nach oben gibt. Daran arbeiten wir, daran arbeite ich, daran arbeitet meine Fraktion. Und zweitens, wir setzen den Nachholfaktor vorzeitig wieder ein. Auch darauf ist bereits an vielen Stellen hingewiesen worden. Darüber ist schon intensiv diskutiert worden, mit dem wir ausgefallene Rentenkürzungen in die Folgejahre nachziehen. So steht es im Koalitionsvertrag, und so werden wir es machen. Daran halten wir uns. Dass wir nicht die treibende Kraft hinter diesem Vorhaben waren, das ist nun wirklich kein Geheimnis. Dennoch sehen auch wir, dass die vorzeitige Reaktivierung des Nachholfaktors uns langfristig gesehen natürlich bei der Finanzierung der gesetzlichen Rente helfen wird. Dabei ist es wichtig, und das muss auch hier gesagt werden, der Nachholfaktor darf nur so weit angewandt werden, dass das Rentenniveau nicht unter 48% sinkt. Und ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass der Nachholfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir auch hier mit kletten, nicht zu verwechseln sind.
Richtig. Sehr gut.
Das ist in der Tat alles sehr technisch, lieber Kollege Birkwald. Und wenn ich das jetzt hier ausführlich erläutern würde, würde das die Zeit sprengen. Mir ist nämlich wichtig, auch noch mal was zum dritten Punkt zur Rentenerhöhung zu sagen. Und ich will es auch noch mal deutlich sagen. Das ist die größte Rentenerhöhung seit fast 40 Jahren in Westdeutschland mit 5,35%. Im Osten sind es sogar 6,12%. Und das ist in dieser Zeit so dringend notwendig. Und das lassen wir uns auch von niemandem hier kleinreden. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass das alles nur möglich geworden ist, weil wir eben mit dem Kurzarbeitergeld den Arbeitsmarkt stabil halten konnten. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Frau Merkel oder die CDU waren, die beim Thema Kurzarbeit die treibende Kraft waren. Das war unser Bundesminister Hubertus Heil und die SPD. Und ja, auch wir diskutieren jetzt schon darüber, wie wir Rentnerinnen und Rentner in einem möglichen weiteren Entlastungspaket berücksichtigen können. Auf die Entlastungen, die mit den bestehenden Paketen intendiert sind, auch für Rentnerinnen und Rentner, ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schon ausführlich eingegangen. Und das müssen Sie auch einfach zur Kenntnis nehmen. Aber noch mal zur Erhöhung zurück. Die führt dazu, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Rentenwert in den nun zugegebenermaßen nicht mehr ganz neuen Bundesländern ab diesem Jahr 98,6% des Werts in den alten Bundesländern beträgt. Das heißt, bald haben wir endlich die Anpassung geschafft und wir müssen nicht mehr differenzieren. Das ist ein enorm wichtiger Schritt für die Wiedereinheit. Und mit dieser guten Botschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen schwierigen Zeiten wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Nachhauseweg, ein schönes Wochenende. Nächste Woche, same time, same place. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Herzlichen Dank.
Noch sind wir nicht im Wochenende. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 1680 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Vorschläge. Dann ist das der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt